Man denkt ja normalerweise, Thomas Gottschalk und Carsten Nebel können nicht
Carmen.
Zusammen.
Oh, müssen nochmal von vorne bitte.
Man denkt ja noch. So. Man denkt ja normalerweise, Thomas Gottschalk und Carmen Nebel zusammen zu viel, wenn auch noch Helene Fischer singen möchte. Aber wir bei Kiesplatzkönige, dem automobilen Videopodcast von Automotor und Sport, sind wieder beide da. Also
Carsten
Nebel
und nicht Carsten. Carsten, wie ist dieser andere?
Carsten Speck.
Speck, genau. Nein,
weder Carsten
Herzliche
Speck
Grüße
noch Carmen Nebel.
Speck, Wolfgang Lippert und wie sie alle hießen.
Sondern wir haben natürlich den allergrößten Kiesplatz. Er ist eigentlich der Kiesplatz Kaiser. Es gibt ja noch den Kiesplatz Papst, das ist Alf Gremers, aber du bist mindestens der Kiesplatz Kaiser. Er hat auch das gute Hemd.
Ja, mit. Also ich habe heute Herr mal das, auf,
Reinigung,
das aufgebügelte Hemd.
Aber das zeigt schon wieder, welch hohen Rang er einnimmt. Nämlich den wunderbaren Rang des Resola, des Test und Technik, des unvergleichbar bestorganisierten, schnellfahrendsten Resola, den wir je, überhaupt je haben könnten. Nämlich Jens Dralle. Hallo, lieber Jens.
Gut, sicherlich als Kaiser.
Ich habe gewusst, natürlich
ein bisschen Gott, selig, wo spielt er jetzt? Ja, herzlich willkommen zu Kiesplatzkönige, ein Podcast, Video-Dings-Bums, das nicht ansatzweise so brillant wäre, wie es natürlich ist, müssen wir uns mal ein bisschen selber loben, wenn nicht er an meiner Seite hier stünde, Sebastian Renz, der großartigste Autor, den Automotor und Sport hat, je gehabt hat und je gehabt haben wird vor allem.
Wobei Sebastian. Ich denke ja oft, wenn ich so neben dir stehe, fühle ich mich ja wie Babette einst mal neben, wie hieß denn der andere?
So, jetzt.
Wie hieß denn der nochmal von Knapp Hoffschau?
Ah, Joachim Bublatt.
Joachim Bublatt. Ja. Du weißt immer alles und ich muss immer erschrecken, wenn es knallt.
Ah, das war doch Ramona Leis anfangs.
Aber dann war es später noch bei Babette Einstmann. Hier ist doch bei
oder sind wir nicht eher wie Benny und Anke vom ZDF-Ferienprogramm?
Vielleicht auch wie Werner und Zini, man weiß es nicht. Aber ich...
Wenn ihr wisst, Achtung, Überleitung, wenn ihr wisst, wer Werner und Zini war,
und dann, wann genau, es gab verschiedene Termine, aber wann waren Werner und Zini dran?
Dann bekommt ihr diese etwa 387 Jahre alten Pins von Automotor und Sport. Wir haben die beim Aufräumen gefunden und du noch.
Genauso, ich habe nämlich die wunderbaren Schlüsselanhänger zum 50-Jährigen von Automotor und Sport. Das war immerhin schon 1998. Also sie sind praktisch antiquarisch und so selten, dass wir hier einfach mal.
Also beutelweise, wir können das praktisch hier, Kamelle. Ja, ist das nicht sensationell? Ja.
So. Also so. Wer immer uns, was haben wir jetzt gesagt? Was sollten die machen?
Wer weiß, wer Werner und Zini
ist. Wer weiß, was Werner und Zini, wer sie waren. Dann einfach schreiben und wahnsinnige Kamellen. Boah, das sind mörderschwer übrigens.
Diese Achtung, Dinge. Und wenn ihr es rausfinden wollt, fragt doch mal die allwissende Müllhalde.
Jetzt gut. Hast du aber hier Sachen rausgehauen. Schon wieder, guck, wieder.
Das liegt aber am Hemd.
Ja, was hast du mitgebracht? Meins leitet nämlich zum Thema, deswegen deins...
Meins leitet ein bisschen drüber, über das Thema, auf das wir gleich kommen. Ich habe mal wieder daheim in meiner Musikbox geblättert und habe einen in einem Folder eingebundenen Katalog der großartigen Firma König Specials gefunden. Wir erinnern uns an Willi König, einen möglicherweise ambitionierten, aber relativ, ich glaube, relativ erfolglosen Rennfahrer, der dann irgendwann mal angefangen hat, Autos zu tunen in den goldenen 80ern. Das muss schon, ich glaube, den habe ich tatsächlich damals käuflich erworben hier für D-Mark 1980.
Nein.
Das muss schon Anfang der 90er gewesen sein. Den Titel dieses Katalogs ziert eine Straßenversion des Porsche 956, ein Gruppe C Rennwagen und der damals brandneue und hier schon dezent veredelt
optimierte
umgedingste Mercedes SL der Baureihe R129. Mal einen kleinen Blick hier reinwerfen. Also zunächst mal das Konterfei des Firmeninhabers hier mit Lorbeerkranz und Siegerpokal von einem seiner nicht ganz so erfolglosen Motorsport-Teilnahmen. Und
so ein Parkplatzslalom in Esslingen wahrscheinlich.
Dann, ich meine, der geht schon auseinander. Also König hat ja dann auch nicht vor Ferraris zurückgeschreckt, hier ein 308 GTS, gerne ein bisschen verschlimmbessert.
Der hat dann auch Turbos eingebaut, dann in die Dinger.
Der hat auch Turbos, also ich muss gerade überlegen, wie war denn das? Hat er das selber gemacht? Hat er das nicht in Österreich?
Ich glaube, man lässt machen.
In Österreich.
Oder wird er immer besser?
An der Albrechts waren Kompressoren, glaube ich. Ne? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wer für König die Motoren gemacht hat. Da gab es dann hier zum Beispiel einen Testarossa mit mehreren 1000 PS. Nee, in dem Fall waren es noch 800. Es gibt einfach prächtige...
Ich finde einfach, dass einfach mal
den Pinin
Farina gezeigt hat, wie die Autos eigentlich aussehen sollen. Ja. Gerade der hat es nötig gehabt.
Na, Entschuldigung, so waren sie halt. die 80er oder in dem Fall dann schon die 90er. Oder einfach mal so ein 126er SEC zum Cabrio umgeschraubt und dann nochmal ein bisschen leicht verbreitert. Ja, mit einem stilsicheren Interieur.
Ja, und auch dieses Braun.
Ein Traum. Was haben wir hier? Mal gucken, was wir hier noch. Porsche natürlich nicht zu vergessen. So ein Elfer sieht auch gleich viel charmanter aus, wenn Willi König mal dran gewesen ist.
War praktisch die Vorlage für den 993, nehme ich an.
Und wenn ich mich, ich überlege gerade, es gibt auch eine Verbindung zwischen Strosek und König. Ich glaube, der Strosek hat mal für König gearbeitet und hat dann beschlossen, ich kann das alleine besser. Das
klingt so ein bisschen wie Idi Amin hatte mal ein bisschen Unterstützung von Che Guevara.
Man darf nicht vergessen, Vittorio Strosek gibt's heute noch und seine Firma Willi König nun schon länger nicht mehr. Also hier natürlich auch typisch für die Zeit, E30 Cabrio im heftigen Breitbau. Das war schon prächtig. Oder natürlich auch, warum ein schönes Automobil wie ein Jaguar XJS nicht noch schöner machen?
Es gelingt einfach gerade so ein Hexboiler, das steht im Wagen. Ja, dass die da sich selber drauf gekommen sind, man fragt sich, wie konnte das passieren?
Dann gibt's hier noch diverse Motor-Tuning und Diablo. Das war, glaube ich, noch in der Anfangszeit.
Als die Wagen noch Lamborghini hießen.
Lamborghini hießen, 8er BMW natürlich, der war schon etwas härter mit großem integrierten Testarossa-Flügel.
Was hat denn der für den Diablo? Da ist eine Preisliste
bei. Ja, das ist eine Preisliste. Also wer sich damals den kompletten Karosserieumbau leisten wollte von König Gerhard,
wer wollte das nicht?
Ab DM 110.000.
Eieiei.
Mhm. Und dann gab es noch Doppelkompressormotoren mit bis zu 750 PS auf Anfrage. Alle Preise ab München zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer stand 4,92. 92 war das schon, da schau her.
Da hast du so viel Geld für den König-Katalog ausgegeben. Mhm.
So war das halt. Wir hatten ja nichts. Also
hätte ich aber auch Straßen mähen müssen.
Siehst du, wie bekloppt ich war. Ja, so viel dazu meiner Devotionale, die etwas, wie gesagt, über das folgende Thema dann drüber leitet. Das trifft es dann schon genau, ziemlich genau.
Ich habe hier ein Prospekt. Erstens wollte ich sagen, Audi NSU, Vorsprung durch Techniken, schon als noch der NSU TT ein Prospekt zierte dieser Firma. Und das Schöne am TT ist ja, er ist ein Wagen für Kenner und Könner. Hier sieht man in seiner ganzen, ich glaube, es ist die Originalbreite von dem Wagen. Das dürfte etwa hinkommen. Und er hat 9 Mkp bei 2.500 Umdrehungen. 9 Mkp sind Meter Kilogramm. Das sind etwa 88 Newtonmeter oder 92. Und der Wagen, der NSU TT, der ja als wildes Fahrzeug gilt und der auch die Tour d'Europe 1967 geworden hat. Wir alle erinnern uns warm an die Tour d'Europe.
Ja, wer war da nicht dabei?
Und dann wollen wir natürlich noch... Der Sportwagen hat keine Notsitze, sondern echte Sitzplätze, möchte ich da mal sagen. Ja.
Für wen jetzt genau?
Das weiß ich jetzt nicht. Seine Siege sagen alles. Das ist der NSU TT. Und was an dem TT das Tolle ist, er hat einen Mythos, eine Legende. Legende sind ja tot, der TT ja eigentlich auch. Gilt ja als unfassbar heißer Wagen. Und wenn man dann überlegt, wie viel Leistung der hatte als TT... Als TT hatte er nämlich genau, hier steht's, 65 DIN PS. Sie haben es doch in SAE PS angegeben, sind 78. SAE heißt nämlich so a etwa.
Und der, die amerikanische Norm, ne?
Und der feurige TTS, der hatte ja 70 PS. Und damals war das eines der gefährlichsten, mörderischsten Auto überhaupt, was zeigt, früher war weniger Leistung ausreichend, was uns zu dem Thema bringt, genau, mit dem Heckmotor. Wir haben uns nämlich dieses Mal für diese Folge überlegt, wir nehmen Autos, die ein sportliches Fahren zumindest
suggerieren,
bis maximal 150 PS, so mehr muss es nicht sein. Ich habe es mal wieder geschafft, das nicht mal auszureizen, aber Jens, glaube ich, fängt an mit seinem ersten Kandidaten für die 150 PS Fahrfreude.
Gut, dann fange ich mal an. Ich habe natürlich versucht, so möglichst nah an die 150 PS zu kommen und sie auch zu treffen. Ich näher mich aber trotzdem und fange mit einem von unten an. Und zwar hier mit 140 PS, eines der heitersten Automobile der jüngeren Geschichte, die es so gibt, finde ich. Von den Kollegen von Toyota. Der MR2, der letzte MR2, den es gab. Die dritte, was war's denn? Wir hatten erst den kantigen, dann kam dieser komisch längliche. Das müsste die dritte Generation sein.
Nicht die vierte? Die dritte. Ich werde doch nicht anfangen, dir zu widersprechen. Die dritte.
Der MR2, wo sich die Namensstrategen nicht in jedem europäischen Land umgeguckt haben, ob der Name funktioniert. In Frankreich ist es schwierig, weil MR2 klingt wie Merde, wie Scheiße. Aber egal.
Es ist nicht der erste. Also es gab ja verschiedene solche Fehlleistungen. Da finde ich, es sieht noch eine. Was heißt der Midship Rear Wheel Drive Two-Seater?
Genau, Two-Seater. Genau, weil er war nicht von Anfang an ein Roadster. Er war erst in der letzten Generation. ein Roadster, weil ja man die Kollegen von Mazda, wo du vermutlich noch drauf eingehen wirst, mit dem MX-5 vorgelegt haben. Also.
Wobei der immer einen T-Bar-Roof hatte. Auch der erste.
Ja, ja, aber war eben nie so
Roadster.
Ja,
genau,
die ersten beiden hatten das T-Bar-Roof. Ich glaube, den ersten gab es auch sogar ganz geschlossen, ja, weil da war das T-Bar-Roof optional dann.
Meine ich auch.
Irgendwie. So, und der hier eben Roadster-mäßig, Zweisitzer Mittelmotor, was schon mal sehr lustig ist, für eine Anfangsphase auch ohne ESP, damit es noch lustiger wird. Ein 1,8 Liter Motor mit 140 PS, genau. Sieht ein bisschen froschig aus mit diesen riesen Scheinwerfern da vorne drin, aber ich finde es trotzdem formal ein sehr gelungenes Auto. Ich persönlich mag ihn sehr gerne. Silber ist mir eine Idee zu schüchtern. Es gab noch so ein kräftiges Blau, was ich ganz gut fand. Stimmt, Gelb gab es auch. Ja, viele waren auch rot.
Ja.
Aber entscheidend ist ja, dass man einen unverbastelten findet in gutem Zustand und vor allem mit Handschaltgetriebe. Denn es gab auch eins mit automatisierter Kupplung, was man zu der Zeit ja gerne hatte. Das hieß es MMT, SST, keine Ahnung, wie auch immer. Also einfach ignorieren, Hauptsache Handschaltung.
Multi-Mode-Transmission.
Genau, also hier ist einmal rundum auch drinnen, innen fotografiert.
Allein wie dieser Schalthebel hier steht, da steht er da, ist er da.
Dann diese drei verschiedenen Rundinstrumente, ein bisschen Stoffsitze. Und
die Uhr muss auch irgendwo sein. Die ist hier, ne? Die typische Japan-Uhr ist auch da.
Es geht ja das Gerücht, dass mehrere Frachtschiffe irgendwann, ich muss so Mitte, Ende der 70er gewesen sein, mit irgendwo in einem fernen asiatischen Land mit diesen Digitaluhren beladen wurden. Und die wurden dann vor allen Werken japanischer Autostadt abgekippt.
Ja.
Und dann bis vor kurzem.
Ich weiß nicht, Reste sind immer noch da. Die werden wahrscheinlich in den Portmodellen nach Australien eingebaut.
Also diese Digitaluhr mit diesen grünen Ziffern findet sich praktisch in jedem japanischen Automobil seit 1978,
behaupte ich mal. Wenn du da einen Liefertrag hattest, du hast ja grandios. Wir brauchen bitte 7 Milliarden. Okay.
Ja, genau, komm gleich. Ding dong.
Ich finde auch allein, wie schön diese Türgriffe gemacht wurden. Das sieht ja aus, als wäre es aus so einem vollen gefräst, aber es ist wahrscheinlich das volle Plastik. Es sieht schön aus. Es muss ja nicht gut sein, es muss ja nur schön aussehen.
Schön ist natürlich relativ bei dem Wagen. Es ist schon ziemlich Lego-Bausteinmäßig, aber es ist sehr funktional und irgendwie auch nett gemacht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich tatsächlich ganz gut sitzen konnte.
Das würde ich gerade fragen, weil der ist ja jetzt nicht so.
Hat funktioniert. Ich durfte das ein oder andere Mal fahren. Es war immer sehr, sehr launig. Ich finde es einfach so ein grundsympathisches Auto.
Und ich habe mich im Vergleich zu jeder Barketta.
Davon kann man ausgehen. Toyoten gelten ja wirklich als sehr zuverlässig. Hier kann man in den Maschinenraum mal gucken. Da ist er, der VVTi, variable Ventilsteuerung und überhaupt ein ganz normales Großserienaggregat. Nein, nicht in der Elise, da war das Ding mit der 192 PS Maschine.
Du hast die Tasse davon, Avensis.
Avensis, genau, eins der großartigsten, emotionalsten. Ich bin stolzer Besitzer
von
zwei Avensis-Tasten. Ihr wolltet ja die eine nicht haben, die wir vor einiger Zeit
hier von Ostern noch nicht sagen können, aber dies war der Avensis.
Der Avensis. Ja, also hier,
sehr schön.
Jetzt gucken wir mal kurz auf die Daten.
Teuer.
Nee, eben nicht. Ich war selber überrascht, wie niedrig die Preise inzwischen sind für die Dinger. Klar, er hat 167 gelaufen.
Ja, der Händler hat günstige Autos. Ich wüsste gerne, warum. Wir müssen da mal hin. Weil ich wundere mich, die hat oft günstige Autos.
167.000 Kilometer aus erster Hand. Würde mich jetzt also die Laufleistung nicht schrecken, wenn sie belegbar ist.
Und jetzt ist es ein Toyota.
Es ist ein Toyota, große Erwartung. Auto steht in Pfullingen für 5.900 Euro.
Pfullingen nicht bei uns ums Eck. Also meine ich bei Malte, sondern bei uns.
Diesmal bei uns, ja, genau, kurz vor Bayern. Ja, sage ich jetzt mal.
Quatsch, das ist da unten bei mir ums Eck.
Also naja, wir sagen ja immer, alles, was nördlich von Frankfurt ist, ist bei Malte. Das
ist kurz vor Österreich.
Und dann ist kurz vor der Schweiz.
Ja,
genau. TÜV hat er noch bis Oktober diesen Jahres, also HU natürlich.
How do you who?
Ob das jetzt TÜV, Dekra, GTÜ, KÜS, was auch immer ist, sucht es euch raus oder der Nachbar.
Irgendeiner verkauft es euch.
Ja, irgendeiner macht schon. Genau, für 5.900 Euro lustigen Fahrspaß diesseits von 150 PS.
Tauchen Sie ein in die Ufergleiche. Da taucht man aber tief. Er verkörpert auch gleich, zeitlos elegant.
Er hat sich wahrscheinlich auch entpuppt irgendwo. Nee, hat er nicht. Aus dem großen Almanach
des Motorschein. Vielleicht noch was. Die Sinne beflügelt.
Also prinzipiell findet man ja schon bei japanischen Herstellern das ein oder andere Fahrzeug, was in diese Kategorie reinpasst, die wir uns da ausgesucht haben. Ich habe ja beispielsweise nach einem Suzuki Ignis Sport geguckt. Suzuki ist ja tatsächlich mal mit diesem komischen Ignis-Koffer Rallye gefahren, bis hin in die Super 1600, ziemlich spektakulär sogar. Mhm. Es gab davon eine Straßenversion. Der hatte so Rahmenkopfstützen und da war so eine Tennisschlägerbespannung in der Mitte, so wie früher bei den Recaro-Sitzen.
Ja.
Das war aber schon etwa 20 Jahre, nachdem diese Recaro-Sitze ausgemustert wurden. Suzuki hatte das immer noch. Das Auto fuhr auch sehr lebhaft, aber erstaunlicherweise gibt es keinen. Es gibt etwa drei im Netz und davon fährt keiner. Also alle haben sie irgendwas und deswegen habe ich den euch jetzt vorenthalten und den MR2 vorgestellt.
Sehr schön. Und, ja. Soll ich auch mal sagen, was ich machen wollte? Aber das ging ja auch nicht. Ich wollte ja ein Held meiner Jugend, den Renault Saxo VTS nehmen. Ich habe den VTS.
Citroën Saxo.
Citroen.
Bei mir ist alles Renault. Carsten Nebel und Carsten der Nebel Renault Saxo. Renault Saxo. Also, eine Liebesgeschichte.
Citroën Saxo VTR VTS. Der VTS war der stärkere. Der VTR hatte, glaube ich, 109 oder 107 PS. Mhm. Und der VTS hatte über 130, 132, glaube ich. Keinen zu finden. Sind alle totgefahren worden. Ja. Also hoffentlich nur die Autos. Deswegen habe ich mich als erstes entschieden, ich bin ein bisschen langweilig diesmal, aber ich habe mir überlegt, es soll ja wirklich Spaß machen. Und das Auto, das für meine Verhältnisse, meiner Meinung nach am allermeisten Spaß macht, egal mit welchem Motor, ist für mich immer noch der Mazda MX-5. Es ist das grandioseste, brillanteste Fahrspaßauto, das ich kenne. Ich würde ihn ohnehin nicht mit starkem Motor nehmen, gab den mit 160, das ist die dritte Generation NC, die ich sehr gelungen finde, auch wenn der ND noch besser fährt, aber mir gefiel der Wagen immer sehr, sehr gut. Vor allem, er ist blau. Blau ist für mich natürlich total wichtig. Es ist das fantastischste Auto für alle Menschen, die einfach gerne Auto fahren. Man ist nicht schnell damit, aber es fühlt sich schnell an. Er hat Hinterradantrieb, Längsmotor vorn, ganz klassisch. Er hat auch ein bisschen verkugelte Frontscheiben, so wie Frontscheinwerfer. Sieht seltsam aus auf dem Foto. Ja. Aber ansonsten, finde ich, bekommt man nirgends so viel Fahrspaß fürs Geld wie bei der Mazda MX-5. Der hat auch den Heckträger, selbst den finde ich gut. Ich würde nie was draufschnallen. Ja, aber das ist das einzige Auto neben einem MGB, der einen Heckträger haben darf, meiner Meinung nach.
Ich finde auch so eine Mercedes S-Klasse.
Die hätten dann die Dachträger, dann haben sie Teppiche runterverkauft, aber nur als Coupé. Der Wagen hat man vielleicht, der Dach kann man natürlich aufmachen, das kann man bei dem immer noch so einfach vom Sitzen aus, man muss sich also nicht mal klasse, aus dem Auto begeben, um das Dach aufmachen zu können. Und der ist auch innen schön gemacht, der ist auch unverbastelt, nochmal lieber ein unverbastelt. Die Handbremse muss da rechts sein, die ist immer da, gehört sich so. Ich finde auch die ganzen Regler von einer charmanten Unaufdringlichkeit, also sie haben sich einfach nicht verkünstelt, weil das Auto an sich so toll ist. Ich finde aber die Instrumente toll, fand ich schon immer
also
gut.
Also da sind wir mal ehrlich, da kann der MR2 natürlich nicht gegen anstecken, weil allein diese Anzeigen finde ich klasse. Die sind einfach richtig schön gemacht und das Auto wirkt auch heute noch modern. Im Prinzip könntest du den heute noch genauso verkaufen. Sie haben es noch besser gemacht mit dem aktuellen.
Der ist noch
besser.
Darf
man auch nicht verschweigen.
Aber der aktuelle ist halt schweineteuer. Der kostet günstigstens um die 30. Die fingen mal an bei knapp über 20. Das fände ich jetzt okay. Aber da sind wir jetzt bei dem aktuellen in Preisregionen abgedriftet. Ich finde immer dieses kleine X nicht so. Die nicht mehr okay sind 7,4 kostet dieser wunderbare Wagen. Hat erst 106.000 Kilometer, allerdings schon drei Halter von 2006. Die liegen rosten leider brutal am Schweller. Also da müsst ihr gucken. Ich schaue nochmal hier, damit wir es gleich sehen. Hier kann man das sehen. In Rödemark. Hier rosten die alle wie die Hölle. Ich hatte mal ein MX-5 erste Generation. Und ich fuhr mit dem hier unter in die Tiefgarage, war halt so gegluckert. Und ich wusste gar nicht, was es ist. Ich dachte, oh, der Tank klingt aber komisch. Der Tank ist eigentlich nicht in Schwellern. Und die Schweller war mit Wasser vollgelaufen und die Ablauflöcher waren zu.
Verstopft.
Den Wagen musste ich verkaufen. Relativ.
Aber es war kein NC, sondern es war
NA. NA.
Also aber der NC ist auch, die Qualität ist gar nicht mal so.
Gar nicht mal so
geil,
gut. Ne? Also wie gesagt, die rosten wie wild. Ihr braucht ein Auto, bei dem ihr sicher sein könnt, dass die Schwelle in Ordnung sind. Am besten von unten angucken, weil der rostet von unten wirklich brutal durch. Und wundert einen, weil eigentlich Mazda ja genauso wie alle anderen japanischen Hersteller sehr solide sind. 126 PS, 1,8 Liter. Der Motor wird nie das Problem sein. TÜV ist noch bis Oktober 2025, ist also noch, Winning Blue frisch. Ist die Farbe, das finde ich auch sehr schön. Also wenn der TÜV neu ist zu hoffen, dass der Wagen, der in Rödermark steht, ansonsten was Rost angeht, keine schlimmeren Anzeichen hat. Für mich das perfekte Fahrspaßauto unter 150 PS. Was ja heißt, dass alles andere jetzt nur noch einen Abstieg darstellen kann bei mir.
Natürlich. Na, bei mir, wenn das Perfekte ist, was soll
für
ich denn
mich,
machen?
Jens, du bist ja der Perfektion immer noch näher.
150 PS hat ganz genau der Ford Fiesta ST, der erste Ford Fiesta ST, denn vorher hießen sie alle nur XR2i oder
ST.
Weiß ich nicht, das war der erste ST.
Weil der erste ST hieß sie nicht. Ja,
du ja sagen wir jetzt mal. Leider schon lange nach dem Ende des Fiesta Ladies Cup, der große Talente hervorbrachte wie Peter Oberndorfer.
Da wären wir gerne als Gaststarter dabei gewesen.
Genau. Also von den Frisuren hätten sie ja mithalten können. Egal.
Ich nicht.
Ford Fiesta ST, erste Generation und für mich der damals beste ST. Es gab noch einen Focus ST mit 170 PS, einen Mondeo ST 220.
Mit dem V6.
Die waren beide eher so, geht so.
Oh, der Focus.
Ja, ich fand aber der Unterschied. Ja. Also das Ding war richtig, ist ein 2-Liter-Motor, 2-Liter-Sauger, ist jetzt kein, wie soll ich sagen, brillant hochemotionales Triebwerk, aber das hat in der Kombination mit dem kleinen Fiesta und dem wirklich toll gemachten Fahrwerk schon echt ganz gut gepasst oder passt vermutlich immer noch. Bin natürlich lange keinen mehr gefahren, das war einer meiner ersten Fahrtermine, die ich machen durfte als Autojournalist beziehungsweise damals noch Volontär, das war in der Toskana und wir sind da über diese tollen Landstraßen geballert mit dem Ding.
Wir reden heute noch davon.
Die reden ich auch, also auch später noch ein oder andere Begegnung mit dem Wagen gehabt. Ich fand den wirklich wirklich großartig. In dem typischen Blau von damals. Ich hätte gerne die weißen Streifen noch dazu.
Ja, das gab's kann man auch nachbauen. Die kannst du hinbauen.
Weiß mit blauen Streifen.
Ja, auch toll.
Aber wenigstens
die weißen Streifen kriegst du noch.
Unverbastelt mit diesen schönen originalen Rädern auch.
Originalen Kratzer, aber
ja sehr gut. Kratzer, nehmen wir mal.
Ich finde auch das Facelift erstaunlich gut von dem Wagen.
Ja, so ein bisschen verbeult, da sehe ich gerade. Aber auch da ist es wirklich der einzige Originale, den ich gefunden habe. Die restlichen waren alle irgendwie zusammengezimmert, tiefer gelegt. Oder sah noch schlimmer aus. Aber egal, man will ja Spaß haben, wenn schon mal eine Beule drin ist. Ist ja nicht weiter dramatisch, sage ich jetzt mal. Genau, kommen wir noch zur Innenaufnahme. Auch hier ein wenig
Der ist aber blö. Sehr schön. Sehr blö. Die hat ja nach dem Facelift dieses eingefärbte Armaturenbrett.
Ja.
Sehr schön.
Also ich
ein bisschen lila, aber gut.
Ich finde das Ding super, muss man echt sagen. Und hat eben genau 150 PS. Der hat auch schon, das war der gar nicht. Der hat relativ wenig Kilometer runter. Von 2006. Technisch ist das Fahrzeug ohne Probleme. Innenausstattung neuwertig, Karosserie mit Mängeln, rechte Seite Delle. Ja,
gut. Immerhin.
Also wenn es das ist, so sei es.
Verkauf in Auftrag, keine Garantie heißt es auf Deutsch.
In 90482 Oststadt. Ich nehme an, das ist die Oststadt von Nürnberg. Ja, die 90 Postleitzahl.
Da kann doch der Helmreich
kurz vorbei. Kann der Stefan Helmreich mal kurz vorbei, Kollege Helmreich. Und kann
eine Probefahrt, eine Rundenzeit nehmen und dann sagen, ob sie kaufen soll.
Und man versteht sich dann auf einer Weichkonsonantenebene und sagt, Dollarwaren.
Dollarwaren, was kostet denn?
Der Dollarwaren kostet 4.990 Euro, sag ich jetzt mal. Ja, habe ich das noch nicht gesagt.
Nee, wir sagen jetzt
habe ich das nicht einmal, da gucke mal, hat er gar nicht.
Hat er gar nicht.
Die hat man sicherheitshalber weggelassen. Da die HU steht jetzt hier nicht weiter, wird man schon eine kriechen, denke ich mal. Ne? Nicht wahr? So, allmächt. Also, dann fahrt nach Nürnberg, schaut euch den großartigen Fiesta SD an. Bevor der Stefan
hingeht.
Genau, bevor Kollege Helmreich von Sportauto hingeht.
Ich habe ja nicht den Namen. Ich wollte erst Helmanzig sagen. Das ist eingewandt, der heißt der Helmreich. Ich hab's nicht so mit Namen heute, Carmen. So, jetzt Carmina Burrata ist was anderes. Jetzt kommt nämlich mein zweiter Wagen und da gehe ich jetzt mal auf die Art des Fahrens hin, wie ich finde, sportlich, dynamisch kann ja auch stilvoll sein. Und ich finde, eines der stilvollsten Autos mit 150 PS ist der BMW 3er E46 als Coupé mit rein Sechszylindermotor.
Und da sagt er noch, er bleibt weit unter der Leistung. Er hat auch schon mal geguckt, was genau 150 ist. Aber gerade noch so vorbeigeschraubt. Ne?
Ja,
er hat fast mit 170 sein können.
Ich habe extra geguckt, ich habe den mit 150 genommen. Und ich finde, das ist einfach ein so zeitlos schönes Auto. Ja. Wir wissen, der Motor, der ist jetzt nicht der Wahnsinnsbringer, aber es ist vom Klang her ein tolles Auto. Es ist vom Fahren her ein brillantes Auto. Ist auch vom Innenraumauto, in dem man gerne sitzt. Es ist von allen BMWs mein absoluter Favorit. Es gibt keinen.
Müssen wir mal reindrücken.
Ja, müssen wir reindrücken. Sagen wir mal, die Verarbeitung ist. Aber jetzt hat er Tape genommen. Da haben sie sich bemüht, glaube ich.
Ja.
Es muss ja nicht. Ich wollte unbedingt einen Handschalter. Das ist echt schwer, einen 150 PS 320i Coupé Handschalter zu finden. Das in einigermaßen auch nicht zuständig ist. Der Wagen hat noch TÜV bis Juli, kommt von der AHG ursprünglich. Ich finde ihn auch innen, ich will ja auch kein Leder, deswegen bin ich auch immer froh, wenn ich Stoff habe.
Sportsitze wären halt schön gewesen, ne?
Ja, so. Ich glaube, weißt du, wenn der Halt fehlt und du ja schnell, gar nicht so schnell fährst, dann fühlt sich's noch schneller an. Ich finde, das trägt alles dazu bei, dass der Wagen, der jetzt keine überbordende Leistung hat für sein Gewicht, einfach sich ein bisschen dynamischer
anfühlt. Ich sag mal so, der reibwertintensive Sitzbezug, der macht den fehlenden Seitenhalt der Sitze dann wett.
Ach, 3 Meter für den Wagen finde ich jetzt, ist jetzt kein Traumzustand, das ist schon ambitioniert,
finde ich.
Klingt dann am runter. Er hat erst 108.000 Kilometer runter. Deswegen fand ich das nicht so viel. TÜV, wie gesagt, bis Juli, Klimaanlage hat er dabei. Ansonsten keine besonders Scheckheft gepflegt sei noch, was ja sehr schön wäre. Und frische TÜVe. Er hatte keinen frischen TÜV. Also oder es steht schon seit 2 Jahren da drin. Man weiß nicht, Bremsen komplett und was weiß ich nicht alles. Der Schwabe sagt, die heben nicht mehr die Leisten. Halten das nicht mehr so gut. Und sollten in Ölwechsel steht laut Kommission 6.000 Kilometer. Also ich würde sagen, so ein Hauch von Verhandlungsbasis im Bereich von 3.000, 4.000 Euro sollte man dann noch haben. Dann könnte man mit dem Wagen aber tatsächlich zwar nicht wahnsinnig schnell fahren, aber sich wahnsinnig schnell
sehr und elegant und
stilsicher fühlen.
Prächtiger Wagen. Habe ich denn auch noch was Stilsicheres? Nee, ich habe jetzt eher so ein bisschen einen Sleeper. Audi A3, erste Generation nach Modellpflege. Und zwar in der Variante 1.8T mit 105, genau 150 PS. Auch in dem Fall sogar ein Quattro. Kein aufdringlicher S3. Gut, der hatte auch 210 PS, darf man auch nicht vergessen. Aber ein ziemlich guter Motor, wenngleich jetzt die Kenner natürlich sagen, ha, nach Modellpflege, das ist ja gar nicht mehr der aus der AGU-Serie.
Gerade so, wollte ich sagen, ne? Es lag mir auf der Zunge, Carsten.
Jazzini.
Ich wage es, wenn ich Carsten nenne.
Hab auch gelernt, was das bedeutet. Also die Anfangsmotorserien mit den Kennbuchstaben AGU bei der 150 PS-Variante, die zeichneten sich wohl durch eine besonders massive Kurbelwelle, durch große Einlasskanäle und durch besonders massive Pleuel aus, die man dann im Lauf der Bauzeit des Motors, ein Ex-Kollege würde sagen, man hat den Motor entfeinert.
Oh.
Ja? Und deswegen gelten die als sehr stabil, auch natürlich für absurde Tuning-Maßnahmen, weshalb viele der
1.8T...
Na, beim Roland, dem würde ich sogar noch vertrauen, aber es gab andere Strategen in der Branche. Wie auch immer, dieses Auto ist original und unverbastelt, weshalb ich den schön finde. Und das war für mich irgendwie diese erste, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber so diese erste Generation A3 war auch eins dieser Ewigkeitsautos.
Ja, ich finde die zweite noch Ewigkeit.
Ja, er ist am Ende auch gar nicht, wenn man ehrlich ist, aber damals erweckte er zumindest den Eindruck, der geht einfach auch nie kaputt.
Du hast auch wirklich gedacht, dass der alles aus dem hochwertigsten Material ist. Hat er nicht auch diese Alu-Gasdruckdämpfer hinten?
Das weiß ich nicht mehr, das kann sein.
Die schönen Räder, unverkratzt, Sportsitze. Dann,
ja, genau, Sportsitze hier
154 drin. 154 gelaufen erst. Und auch
das Radio Kombos hier, ist das nicht ein Traum? Ach, leider schon ein bisschen abgekrabbelt. Das ist auch was ich rätselhaft finde. Ich habe eine Zeit lang mal nach Audi A2 geguckt. Und viele haben Klimaautomatik. Und eigentlich machst du Auto und fertig. Aber da waren die Tasten von diesem Klimaautomatik bei jedem, also nahezu jedem zweiten, wenn nicht sogar jedem ein Dreiviertel, nee, wie auch immer, sind die abgegrabbelt. Also auf dieses Kunststoff runter, also das Schwarze ist weg, keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben.
Das habe ich aber auch bei den ganz vielen VAG-Produkten der Zeit gesehen.
Ja, also der Kollege hat wohl hier häufig die Scan-Taste.
Ja, hat schlechten Empfang, nehme ich an.
Vom Radio. Jedenfalls ist die abgegrabbelt, hier nochmal von der anderen Seite. Hier ist schon die Werbung und jetzt zu den Eckdaten. Der Wagen steht bei uns hier ums Eck. Ein bisschen war die etwas sportlichere Ausstattung. Oder war das die Grundausstattung?
Nee, ein bisschen war das gut. Die Basis war. Ich glaube, die war tatsächlich auch optional
damals. 154 gelaufen aus 2002. Jetzt muss ich mal schauen, eben nach der HU.
So.
Da bis 25.
Ach ja, das ist ja.
Das passt soweit. Was haben wir denn hier?
Korb.
In einem tadellosen Zustand.
Natürlich.
Ein Sonntagsauto für den 1.8T-Romantiker. Wir wussten nicht, dass es das gibt. Der
1.8T-Romantiker.
Bis auf einige wenige kleine Kratzer ist die Lackoberfläche der Beschaffung tadellos, Aufbereiter und so weiter und so fort. Fahrzeug ist mal lackiert worden auf Kulanz. Die Audi-Baureihe war von Mangelheften
Rostschutz
betroffen. Wie auch immer, TÜV und AU sind neu. Der Wagen steht in Korbtisch gleich bei uns ums Eck. Schöner Wagen, auch gut für den Winter, weil er hat Allrad. Kommst du bergauf, wieder runter. Weil er hat 4 Räder, die bis zum Boden langen, ist super der Wagen. Und 4 Ringe hätte er auch noch vorne drin.
Ja. Super, sehr schön im Korb. Ich habe schon gedacht, in der Weinberg kommt mir gehört, aber ich habe Liebes fotografiert.
Genau,
ich Kollegen. So, ich komme jetzt noch zum Auto, von dem ich mich tatsächlich frage, warum ich es nicht habe. Ich habe ja ein Cabrio, deswegen habe ich kein Mazda MX-5, aber was ich immer suche, ist ein Grund, und ich hoffe da sehr auf den 17. Geburtstag meines ältesten Sohnes, wenn der begleitet das Fahren anfängt, ein Grund, einen Mini zu kaufen.
Ja, aber dann kauf doch bitte den Clubman, den wir haben.
Nee, ich will einen Mini Cooper. Und ich finde, Mini Cooper klingt schon so sensationell, dass ich nur einen Mini Cooper wollte. Ich mag nur den Hatch. Das ist einfach immer noch meine Lieblingsversion. Ich finde auch, er muss eine Farbe haben. Er könnte jetzt meinetwegen noch Streifen haben. Die Kamera habe ich gesehen, kann man nachkaufen, sind gar nicht teuer, kosten 40 Euro.
Die schwarzen Streifen.
Und ich finde, der Mini und ich, es ist die zweite Generation, nie fuhr ein Mini besser als in der zweiten Generation. Die dritte ist einfach Grütze, selbst als Elektro, obwohl das doch der beste ist, nicht so gut wie die zweite. Die zweite ist die allerhammerigste. Zumindest in meiner Erinnerung.
Da gab es eben auch den Clubman, den richtig coolen, den man viel lieber kaufen sollte als den dreitürigen
Den
Hatch.
Kann natürlich Carsten das nächste Mal vorstellen, wenn er vorbeikommt.
Mann.
Wenn Zine nicht im Weg ist. Und mir gefällt der Wagen einfach sehr, sehr gut. Und ich habe natürlich auch einen Vorteil. Ich war sehr früh, ich glaube 2006, 2007, mit einem solchen Mini in England unterwegs, in den Cotswolds. Die Cotswolds kennen alle, die Rosamunde Pilcher-Filme angucken, also zum Beispiel Carsten Carsten Nebel.
Carsten Nebel. Ja, es ist aber gut. Gut.
Und da mit einem Mini zu fahren, war ein besonderes Erlebnis, weil es zum einen lag natürlich das Lenkrad rechts und damit die Schaltung links. Es war ein bisschen kompliziert zu fahren, aber es hat eine solche Freude gemacht, mit dieser Mini über diese engen Straßen zu fahren, die ja so einspurig sind, dass einem immer einen entgegenkommt. Aber mit dem Mini war es ein Traum und ich fuhr ihn so gerne und mag ihn immer noch gerne. Es ist ein in diesem Fall einigermaßen checkoff gepflegtes Modell und die sind inzwischen gar nicht mehr so furchtbar teuer. So ein Mini kostet 6.000, dann ist es aber schon teuer. Es gibt auch welche für 4. Der hat erst 112.000 Kilometer, ist von 2008, steht in Korbach in Hesse und es hat die 120 PS Maschine. TÜV noch neu, also spricht eigentlich relativ wenig gegen den Wagen, außer man möchte jetzt nicht unbedingt nach Korbach fahren.
Ich habe diese Polster, diese schwarz-roten, glaube noch nie die gesehen zu haben. Aber
ich habe die auch noch nie gesehen. Und ja, was mich wundert, es soll eine Garantie geben.
Hey.
Na, also von daher,
nichts wie hin nach Korbach. Auf ihn,
zum garantierten Fahrspaß unter 150 PS nach Wahnsinn. Korbach. Und das waren unsere 6 Favoriten für Fahrspaß unter 150 PS oder bis 150 PS.
Und wir recherchieren jetzt mal, ob nicht Carmen Nebel und Dr. Sommer vielleicht mal ein Paar waren.
Das werden wir rausfinden. Wer es weiß, schreiben, es gibt einen Schlüsselanhänger.
Oder einen PIN. Und jetzt das Wetter.